Bist du je einem Engel begegnet? Ich bin's. Dann bin ich gespannt. Ich will die Geschichten noch hören. Also nicht jetzt sofort, aber nachher auf alle Fälle. Es ist faszinierend zu erleben, wie wir Hilfe erleben, wo wir es gar nicht vermutet haben. Als ich 16 Jahre alt war, war ich Austauschschüler in Deutschland. Es war mein erstes Mal im Übersee. Also das war für mich Übersee, okay? Und ich habe dann natürlich die Gelegenheit genutzt, habe mir ein Interrail-Ticket gekauft und bin einen Monat lang durch die Länder gefahren. Und wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gern fotografiere. Ich dokumentiere alles sehr gern mit der Fotografie. Damals waren es Dias, die ich selber entwickelt habe. Jetzt liebe ich das mit digitaler Fotografie. Mein Film ist billig jetzt. Aber ich war in Italien, genauer gesagt in Pompeji, in dieser Stadt, die vom Vesuv vor ca. 2000 Jahren zerstört wurde, begraben wurde und was dann in der Neuzeit wieder ausgegraben wurde, wo sie sehr viele Erkenntnisse gewinnen konnten über das Leben der Menschen zu der Zeit. Und das war für mich also wirklich gigantisch, da sein zu können und viele Fotos machen zu können. Aber dann kam der GAU. Meine Kamera ging kaputt. Ja, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und ich meine, es ist ein bisschen schwer für mich jetzt, die Tiefe meiner Traurigkeit zu dem Punkt mitzunehmen. Ja, ihr lacht, Menschenskinder. Solche Uneinfühlsamkeit, also wirklich. Nee, es war für mich wirklich so verärgernd, dass ich von Pompeji weggegangen bin. In meinem Ärger bin ich einfach weggegangen. Und ich habe wirklich ernsthaft überlegt, meine komplette Reise abzubrechen und einfach wieder nach Bremen zu fahren. Weil ich dachte, wenn ich das nicht fotografieren kann, wenn ich nichts habe, wo ich später dann zurückblicken kann, was ich meinen Freunden und Familie zu Hause zeigen kann, was soll das? Steige in den Zug, fahre nach Neapel, wo ich in der Jugendherberge übernachtet habe. Und ich bin gerade aus dem Zug ausgestiegen und ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte, aber da kommt ein Mann auf mich zu und fragt nach der Zeit. Gucke auf meine Uhr, sage ihm, wie spät es ist, der dreht sich um, fängt an weiterzugehen, dann plötzlich dreht er sich nochmal um und sagt, auf Englisch, kann ich dir mit irgendwas helfen, suchst du irgendwas? Und ich habe gesagt, naja, meine Kamera ist kaputt gegangen und ich würde es gern angucken lassen, zu sehen, ob es sich reparieren lässt. Und er hat gesagt, ja, komm mit. Okay. Und ich bin mitgegangen und der hat mich da durch die Stadt geführt und dann in irgendeine kleine Gasse geführt, also zu einer Kameraladen, die ich also nie im Leben selber gefunden hätte. Und wir geben denen die Kamera, er dolmetscht für mich, er kann auch Italienisch, also spricht er mit denen. Und die sagen mir, wie viel es kosten würde, diese Kamera reparieren zu lassen. Und für meine Reisekasse war das ziemlich heftig. Aber ich dachte, naja, ich diese Gelegenheit völlig mir entgehen lasse und habe die Kamera dann da gelassen. Und dieser Mann ist dann noch mit mir losgezogen. Er hat mir auch noch Mittagessen gekauft. Ich habe ihm gesagt, Mensch, ich müsste dein Mittagessen haben. Nee, ist schon gut, sagt er. Nun, ich halte den für einen Engel. Mein Engel ist nicht in Form von einem leuchtenden Wesen mit langen Gewändern und einem Schwert in der Hand oder sowas gekommen. Der kam in der Form von einem Schwarzafrikaner, der Italienisch und Englisch konnte und der sich in Neapel auskannte mit Fotoläden. Aber manchmal ist es so im Leben, dass uns die Hoffnung trifft auf eine Art und Weise, wo wir es nie vermutet hätten. Was wir überhaupt nicht erwartet haben. Und doch geht es dann weiter, doch gibt es Hoffnung. Der Text für heute kommt aus dem Buch der ersten Könige im Alten Testament, Kapitel 17. Aber noch bevor ich diesen Text lese, möchte ich euch ein bisschen Hintergrund geben, dass man sieht, ein bisschen, was, wie das zusammenhängt. Es war eine Zeit, zu der Israel geteilt war. Also im Norden als Israel oder als Ephraim bekannt waren die 10 Nordstämme und dann im Süden als Juda bekannt waren die Stämme Juda und Benjamin zusammengeschlossen. Im Süden hatten sie immer einen Nachfolger Davids auf dem Thron gehabt. Manche von denen waren Gott treu und etliche waren es nicht. Im Norden, da hatten sie nur Pech. Also die Könige waren durch die Bank weg schlecht. Die haben nie auf Gott gehört. Und zu dieser Zeit ist einer namens Ahab König. Nun, der Ahab war wahrlich kein sympathischer Mensch. Durchaus nicht. Aber seine Frau, Isabel, sie war wirklich das Grauen in Person. Sie war die Tochter von dem König von Sidon. Sidon ist im heutigen Libanon. Und sie war also ganz strenge Anbeterin von Baal. Baal war für ihr Verständnis ein Fruchtbarkeits- und ein Sturmgott. Nun, ich überlasse das deiner eigenen Vorstellungskraft, wie die Gottesdienste für einen Fruchtbarkeitsgott manchmal aussehen. Sagen wir nur FSK 18. Und die haben Dinge getrieben, die Gott völlig ein Gräuel waren. Und die Isabel, sie hat das nicht nur in Israel praktizieren lassen wollen, sie wollte nichts anderes zulassen. Und sie hat alle Propheten Jahwes, alle Propheten von dem einen wahren Gott, den sie in die Hände kriegen konnte, umgebracht. Gott hatte die Schnauze voll von diesem Blödsinn und er hat dem Elia gesagt, du gehst zu Ahab, schon ein schöner Auftrag, du gehst zu Ahab und du sagst dem, es wird nicht wieder regnen, bis ich es sage. Nun, wenn man einen Fruchtbarkeits- und Sturmgott herausfordern will, dann sagt man, dass es nicht regnen soll. Weil die Leute haben das dem Baal zugeordnet, dass es geregnet hat, dass sie eine Ernte hatten, dass sie was zu essen hatten. Und Gott hat gesagt, na seht mal zu, wie sehr er euch helfen kann. Und Elia ist hingegangen, hat dem Ahab gesagt, es wird nicht wieder regnen, bis ich es sage. Und schon ist weggerannt, kann man ihm nicht übernehmen. Gott hatte ihm auch gesagt, wo er sich verstecken sollte, an einem Bach, wo er dann Wasser hatte. Gott hat ihn auch auf wundersame Weise versorgt. Aber in Israel, über die Zeit, wurde es immer trockener und dieses Bach ist auch ausgetrocknet. Und Gott hat ihm dann einen neuen Versteck zugewiesen. Und da nehmen wir mit unserem Text heute auf. Im 1. Könige, Kapitel 17, die Verse 8 bis 16. Da erging das Wort des Herrn an Elia. Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Er machte sich auf und ging nach Sarepta. Als er an das Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie, bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er nach, bring mir auch noch ein bisschen Brot mit. Doch sie sagte, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und dann sterben. Elia entgegnete ihr, fürchte dich nicht, geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinem Sohn etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen, bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. Sie ging und tat, was Elia gesagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Sohn viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elia versprochen hatte. Nach einiger Zeit erkrankte der Sohn der Witwe, der das Haus gehörte. Die Krankheit verschlimmerte sich so, dass zuletzt kein Atem mehr in ihm war. Da sagte sie zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Du bist nur zu mir gekommen, um an meine Sünde zu erinnern und meinem Sohn den Tod zu bringen. Er antwortete ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß, trug ihn in das Obergemach hinauf, in dem er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Dann rief er zum Herrn und sagte: Herr, mein Gott, willst du denn auch über die Witwe, in deren Haus ich wohne, Unheil bringen und ihren Sohn sterben lassen? Hierauf streckte er sich dreimal über den Knaben hin, rief zum Herrn und flehte: Herr, mein Gott, lass doch das Leben in diesen Knaben zurückkehren. Der Herr erhörte das Gebet Elias. Das Leben kehrte in den Knaben zurück und er lebte wieder auf. Elia nahm ihn, brachte ihn vom Obergemach in das Haus hinab und gab ihn seiner Mutter zurück mit den Worten: Sieh, dein Sohn lebt. Gott gibt uns Hoffnung, auch wenn wir sie am wenigsten erwarten. Erstens, er gibt uns Hoffnung, indem er auf uns zukommt, auch wenn wir es nicht vermuten. Nun, Gott hat manchmal wirklich einen eigenartigen Sinn für Humor. Muss man sagen. Merke ich jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke. Aber ich kann es mir nur denken, was Elia sich gedacht hat, als Gott ihm gesagt hat, als sein Bach da trocken wurde, hat ihm gesagt: Hey, ich habe ein neues Versteck für dich. Geh nach Sarepta, was zu Sidon gehört. Sidon ist die Stadt, wo Isabels Papa König war. Es war das Zentrum der Baal-Anbetung. Ehrlich gesagt, es ist so ähnlich, wie wenn ein Christ, der sich vor den ISIS verstecken wollte, heute nach Mosul gehen sollte. Es war wirklich genau die Stelle, wo ich am allerwenigsten würde hingehen wollen. Und Gott sagt: Geh dann dahin zu Sarepta, was zu Sidon gehört, und da wirst du eine Witwe finden. Nun, wir reden hier von Versorgung. Überlegen wir es uns einmal. Wenn Zeiten wirtschaftlich schlecht werden, wenn es richtig hart auf hart kommt, wer steht am schlechtesten da? Eine alleinerziehende Mutter hat es am schwierigsten. Und Gott sagt zu seinem Propheten: Geh dahin in das Zentrum, dort, wo die Leute dich am allermeisten hassen, und lass dich von einer alleinerziehenden Mutter versorgen. Irgendwie scheint das nicht so ganz logisch zu sein, wenn man nach menschlichen Maßstäben geht. Aber Gott überrascht uns immer wieder, indem er uns Hoffnung gibt, wo wir sie am wenigsten vermutet hätten. Wo findest du Hoffnung? Suchst du sie? Gehst du ihr nach? Hast du manchmal das Gefühl, dass sie von dir wegrennt? Bist du schon mal von der Hoffnung Gottes überrascht worden, wo du es überhaupt nicht vermutet hast? Da kommt Gott in dein Leben, in deine Welt, in deine Erfahrung hinein und sagt: Ich habe dich nicht vergessen. Du bist mir wichtig, mein Kind, und ich werde dich nicht loslassen. Es ist sehr leicht in unserem Leben. Wir kommen in Krisen, wir kommen in Fällen, wo wir uns wirklich wünschen würden, dass Gott die Sache anders regeln würde, dass die Sachen anders laufen würde. Wer will schon eine Krankheit? Das wünscht sich kein Mensch. Wer will Arbeitslosigkeit? Natürlich nicht. Aber unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Ein Gott, der Hoffnung schenkt. Auch da, wo wir sie am wenigsten erwarten, am wenigsten vermuten. Und die Frage, die sich an uns stellt, ist: Bin ich bereit, ihm zu vertrauen? Weil, wenn wir nach unserer eigenen Weisheit gehen, Sarepta wäre die letzte Stelle, wo er hätte hingehen sollen. Zu einer Witwe macht überhaupt keinen Sinn. Aber Gott hatte einen Plan. Er hatte einen Plan, nicht nur für Elia, sondern auch für diese Witwe, die selber keine Hoffnung hatte. Und das ist auch etwas, was wir von diesem Text erkennen können. Gott sieht deine Not. Er weiß, was du brauchst und er wird dich versorgen mit dem, was du benötigst. Diese Frau hatte keine Hoffnung. Man kann es, wenn man diesen Text liest, diese Hoffnungslosigkeit, diese innere Leere förmlich raushören, dass sie bereit ist, ihm einen Becher Wasser zu holen, als er darum bittet. Also man muss dazu sagen, dass der Libanon eine andere Landschaft ist von Israel, dann hat er eine bessere Wasserversorgung. Sie konnte ihm einen Becher Wasser bringen, das hatte sie. Aber dann ruft er hinterher, oh ja, und bring mir noch ein bisschen was zu essen. Ich kann es mir bildhaft vorstellen, wie ihr Gesicht leer gewesen sein muss, ihre Stimme hohl, als sie sagt, so wahr dein Gott lebt, ich habe nur noch eine Handvoll Mehl und ein paar Tropfen Öl. Ich habe jetzt Holz aufgesammelt, um ein kleines Feuer machen zu können, um das zu einem Brot zu backen, was mein Sohn und ich essen werden und dann sterben. Da war keine Hoffnung, da war keine Zuversicht. Was für ein Ausweg sollte sie sehen? Was für eine Hoffnung sollte es für sie geben? Sie gehört gerade zu den Menschen, wem es als erstes trifft. Aber auch da hat Gott sie versorgt. Nun, ich meine, der Elia hat dann gesagt, mach nur das bisschen Brot für mich und du wirst erleben, dass dein Mehl und dein Öl nicht ausgehen werden. Dann würden bei manchen Leuten so ein bisschen leise Zweifel aufkommen. Was? Die werden nicht leer werden, die werden nicht ausgehen. Und doch hat Gott Wort gehalten. Wir lesen diese Geschichte vom Alten Testament, wir lesen viele andere wundersame Geschichten da, wie Gott Wunder vollbracht hat. Auch im Neuen Testament lesen wir das. Aber in unserer aufgeklärten Zeit, unserer wissenschaftlichen Welt, ist es so leicht zu sagen, naja, diese schönen Legenden, die es vor tausenden von Jahren gegeben hat, war das Leben damals nicht schön? Nee, es war vieles an dem Leben, was damals wirklich nicht schön war. Aber weißt du, was an unserem Leben nicht schön ist? Dass wir solche Zweifler sind. Es scheint in uns also fast hineingeboren zu sein. Wir müssen alles anzweifeln, alles in Frage stellen. Nee, das kannst du nicht glauben. Das ist leichtsinnig. Aber doch gibt es zahlreiche Menschen hier. Ich fand das faszinierend, dass ich gefragt habe, bist du je einem Engel begegnet? Ich habe nicht erwartet, dass es mehrfach Ja heißt. Ich freue mich darüber. Das heißt, dass es Menschen hier gibt, die die Versorgung Gottes erlebt haben, die Wunder Gottes in ihrem eigenen Leben erlebt haben. Und das sollten wir miteinander teilen, dass der Glaube stärker wird, dass wir es erkennen, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Es ist so wichtig, dass wir ihm vertrauen, dass er uns versorgen wird mit dem, was wir brauchen. Im 19. Jahrhundert gab es einen Mann namens Georg Müller. Haben vielleicht viele von euch von gehört. Ein Mann, der war Deutscher, der nach England gegangen ist und er hat Waisenheime eingerichtet. Es ist an einem Punkt dazu gekommen, dass ca. 2000 Kinder in diesen verschiedenen Heimen versorgt wurden. Aber eine ganz interessante Sache bei dem Georg Müller ist, er hat nicht ein einziges Mal je einen Spendenbrief rausgeschickt. Er hat nie darum gebeten, dass Leute ihm Geld geben, um diese Arbeit zu betreiben. Er hat, wenn es Not gab, ist er auf die Knie gegangen und hat gebetet. Und hat sich ganz darauf verlassen, dass Gott ihn und diesen Kindern, die ihm anvertraut wurden, versorgen würde. Und es gibt da fantastische Geschichten, wie sie also zum Beispiel nichts zum Frühstück hatten und ein Wagen geht kaputt, also das Rad von dem Wagen geht kaputt direkt vor dem Haus und ist der Milchmann. Der klopft an die Tür und sagt, ich kann meinen Wagen nicht reparieren mit dieser ganzen Milch drauf. Könntet ihr das gebrauchen? Und die sagen, ja, können wir. Und ich meine, wenn man bedenkt, 2000 Kinder zu versorgen, nicht einmal um eine Spende gebeten. Er hat geglaubt, dass Gott ihn versorgen würde. Ich kenne von dem Georg Müller keine Ereignisse, dass es plötzlich vom Himmel Brot geregnet hätte, aber schon, dass ein Bäcker gesagt hat, hier, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Könnt ihr das gebrauchen? Gerade in dem Moment, wo sie Hilfe benötigt haben. Gott kennt deine Not. Er kennt deine Sorgen. Er weiß, was du brauchst zum alltäglichen Leben. Und er will dich versorgen. Aber sind wir bereit, ihm zu vertrauen? Angst und Sorgen darum zu machen, die bringen uns nicht so viel weiter. Wirklich nicht. Aber wenn wir ihm vertrauen, wird er uns den Weg zeigen. Eine Fußnote an dieser Stelle. Manchmal gibt es Dinge, die wir für unerlässlich halten. Sachen, wo wir sagen, das muss jetzt sein. Und Gott scheint nicht zu hören, der liefert nicht. Und manchmal erkennen wir, dass die Sachen, die wir für unerlässlich gehalten haben, die wir für so wichtig gehalten haben, doch nicht so unerlässlich und lebensnotwendig waren. Es ist auch eine Sache, wenn man im Glauben wächst, heißt es nicht nur, okay, ich lehne mich zurück, Gott wird es schon geben, sondern es heißt, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir auch erkennen, was wirklich wichtig ist, dass wir unsere Sicht der Dinge verändern lassen. Gott kennt deine Not und er sieht nicht, hat nicht nur eine Witwe in einem kleinen Ort in Libanon vor 3000 Jahren gesehen. Er sieht dich. Er kennt deine Not. Er kennt auch die Schmerzen deines Herzens und will dir helfen, Heilung zu erleben und im Vertrauen zu wachsen. Wir brauchen Hoffnung. Denn ohne sie kommen wir einfach nicht aus dem Matsch des Lebens. Wir bleiben da stecken und wissen nicht, was wir machen sollen. Hoffnung ist etwas ganz Wesentliches. Hoffnung hat schon öfters Menschen am Leben gehalten, wo alle Menschen um sie herum gestorben sind, weil sie nicht aufgegeben haben, weil sie Hoffnung hatten. Gott möchte dir Hoffnung geben in deinem Herzen, eine Hoffnung, die gründet auf der Gewissheit, dass er da ist und eine Hoffnung, die stark genug ist, um dich durch die schwierigsten Zeiten des Lebens zu tragen. Willst du ihm vertrauen? Gott ist ein Gott der Hoffnung. Ich möchte noch ein paar Verse vom Römer Kapitel 8, die Verse 35 bis 39 lesen. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Bist du bereit, dein Leben durch seine Hoffnung verändern zu lassen? Nicht nur ein Kopf hoch wird schon werden, sondern eine Verwandlung des Herzens, was sagt Gott, ich werde dir vertrauen und ich werde den Weg mit dir gehen. Ich werde deinen Willen suchen mit meinem ganzen Leben, weil ich weiß, dass du das Beste für mich vorhast. Das ist eine Einladung an dich. Er will, dass du Hoffnung erlebst. Er will, dass du voller Zuversicht bist. Aber er will, dass du auch das Reichtum entdeckst, was er mit deinem Leben vorhat. Und dieses Reichtum kann ganz anders aussehen als deine Vorstellung für dein Leben. Und es kann ein ganz verrückter Weg werden. Frag den Elia, der hat es oft genug erlebt. Frag mich, ich habe es auch oft genug erlebt. Aber er ist treu und will dir Hoffnung geben. Willst du auf ihn hören? Amen.